Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas, wie das Christentum Europa formte und veränderte.
Nun gehen wir zu einem 2. Punkt. Die Christen waren nicht nur gegen Kindstötung, sondern auch gegen Gladiatorenspiele. Wie schon angedeutet, während Hunderten von Jahren belustigten sich die Römer an blutigen Gladiatorenspielen. Und wer waren diese Gladiatoren? Das waren zumeist Sklaven oder Kriegsgefangene. Menschen ohne jede Würde und ohne Wert. Das konnte also sein, dass man 10.000 Kriegsgefangene gemacht hat in einem Krieg und dann kamen die als Gladiatoren in die Arenen. Und dabei starben dann vielleicht etwa 5.000 im Kampf und weitere an den schweren Verwundungen und andere überlebten. So war das. Und die Menschen erfreuten sich an diesen Spielen. Tertullian, ein Rechtsanwalt, der sich bekehrt hatte, er lebte um 200 nach Christus, schrieb viele Bücher. Eines heißt De Spectaculis, also über die Schauspiele. Und er sagt, Christen gehen nicht an Schauspiele. Also nicht nur, er war nicht nur gegen Gladiatorenspiele, sondern überhaupt diese Art von Unterhaltung in den Theatern, das ist nichts für Christen. Und er schreibt ausdrücklich gegen diese blutrünstigen Spiele mit den Gladiatoren. Theodosius, der Kaiser Theodosius I., 379 bis 395, also in der Zeit, als das Christentum dann eben zur Staatsreligion wurde, schaffte die Gladiatorenspiele im Osten ab, im Oströmischen Reich. Und Honorius, Kaiser Honorius um 404 schafft das auch im Westen ab. Aber wenn wir denken, mit der Erfindung des Films in unserer Zeit, kann man sagen, im weitesten Sinn, ist die Unterhaltung an Gewalt wieder ein Thema Nummer 1 geworden. Ich weiß, es geht ja nicht darum, dass man in den Nachrichten etwas Wichtiges erfährt, sondern es geht darum, dass man eben Gewalt als Unterhaltungswert wahrnimmt. Es gab aber weitere Reformen. Kaiser Konstantin der Große, der ja ab dem Beginn des 4. Jahrhunderts an die Macht kam, er verbot auch die Markierung von Gesichtern mit Brandeisen. Das war üblich, dass Sklaven eben ein Brandeisenmerkmal auf das Gesicht bekamen. Oder auch Kriminelle und auch Bergwerksarbeiter. Und Konstantin begründete eben, der Mensch erschaffen im Bild Gottes, das geht nicht, wenn man sein Gesicht verunstaltet durch ein Brandeisen. Eine weitere Reform, die hier zu nennen ist, stammt von Kaiser Constantius II. Das war ein Sohn von Konstantin, 337 bis 361. Er forderte und richtete ein, getrennte Gefängniszellen für Frauen und Männer. Das ist für uns ja völlig normal, dass es Frauengefängnisse gibt und Männergefängnisse. Das ist eine Errungenschaft des Christentums. Und da muss ich ja vielleicht nicht unbedingt erklären, die Frauen in diesen Gefängniszellen, das waren die Opfer der Kriminellen. Also man stellt sich nicht vor, was da geschehen war und als normal angesehen wurde. Aber das wurde durch den Einfluss des Evangeliums so gründlich und grundsätzlich verändert. Ein weiteres, drittes Thema, das auch immer noch mit dem Thema Welt der Gewalt zu tun hat, ist das Thema Selbstmord. Die Christen waren gegen Selbstmord. Aber zahlreiche Philosophen und Schriftsteller, besonders Stoiker, stellten in der alten Welt den Selbstmord als etwas Rühmliches dar. Für die Römer war also die Möglichkeit zum Selbstmord in bestimmten Umständen ein großartiges Vorrecht. Nun, in unserer Zeit ist das alles wieder gekommen. Mit diesen Selbstmordorganisationen wie Exit und so weiter. Und die Schweiz ist da eine schlimme Vorreiterin. Aber die Christen sagten, das ist grundsätzlich falsch. Selbstmord ist keine Möglichkeit. Und da äußerten sich schon Clemens von Alexandria in den frühen Jahrhunderten, Lactantius, Gregor von Nazianz, Eusebius von Caesarea, Augustinus. Sie verurteilten Selbstmord. Man beachte, heute, wenn so in den Medien über Selbstmord gesprochen wird, findet man nie das Wort Selbstmord. Ich habe das natürlich ganz bewusst gewählt. Man spricht von Selbsttötung oder Suizid. Aber das Wort Mord musste raus, denn Mord bedeutet im Deutschen illegales Töten. Eben, Razzach. Und so will man das eben nicht mehr als Mord bezeichnen, sondern nur noch als Tötung. Und die Christen müssen ganz klar von Selbstmord sprechen. Auf der Synode von Elvira 306, auf der christlichen Synode, wurde Selbstmord als eine Sünde an den Pranger gestellt. Im Konzil von Arles 452 wurde erklärt, Selbstmord gehe auf dämonische Mächte zurück. Damit wurde also der Selbstmord wirklich klar an den Pranger gestellt und nicht als Möglichkeit in ausweglosen Situationen hingestellt. Und wenn man in der Bibel dem Thema nachgeht, sieht man, der Selbstmord ist immer im Zusammenhang mit ganz negativen Beispielen. Man denke an den Selbstmord des Judas, man denke an den Selbstmord von König Saul, der von Gott verworfen wurde und so weiter und so fort. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Und auch da galt eben 2. Mose 20, Vers 13, du sollst nicht morden, töten. Wir haben bereits gesehen, dass Unzucht in der alten Welt ein Bollwerk gegen das Evangelium war. Und so wollen wir viertens anschauen, wie die Christen gegen Unzucht waren. Aber zuerst muss ich erklären, in der römischen Welt gab es einen fortschreitenden Zusammenbruch der Sexualmoral seit dem Ende des Punischen Krieges. Das war 146 vor Christus. Später schreibt Tacitus, ein Geschichtsschreiber des ersten Jahrhunderts nach Christus, in seinen Annales 334, eine keusche Ehefrau habe Seltenheitswert. Also das zeigt uns, was da geschehen ist in der Gesellschaft. Und man kann das Römische Reich bezeichnen als eine sexbesessene Gesellschaft. Das kann man alles aus der Literatur und auch aus der Malerei belegen. Ehebruch, vorehelicher Verkehr, Homosexualität und auch Pädophilie, Prostitution waren an der Tagesordnung. Unzucht war Thema in Theater, Kunst und Literatur. Und nun ganz wichtig, es gab kein kulturelles, moralisches Verbot für vorehelichen Verkehr. Kein moralisches Verbot für Ehebruch, da muss ich allerdings sagen, des Mannes. Und zwar kommt das von daher, die Römer betrachteten die Ehe einfach als ein politisch zweckdienlichen Bund zwischen Mann und Frau. Und zwar so, dass die Frau schlicht das Eigentum des Mannes war. Aber nicht umgekehrt. Wenn eine Frau Ehebruch beging, dann hat sie quasi das Eigentumsrecht des Mannes verletzt. Und deshalb konnte sie bestraft werden. Aber der Mann konnte grundsätzlich nicht Ehebruch begehen. In der römischen Auffassung. Das ist pervers, aber das war so. Also, aber es gab kein kulturelles, moralisches Verbot für Ehebruch des Mannes, für Prostitution, Homosexualität, Pädophilie und selbst nicht für Sodomie. Das ist Verkehr mit Tieren. Also wir sehen, die heutige Gesellschaft verurteilt bei uns noch Pädophilie. Wobei es bereits Stimmen gibt, die versuchen, das gesellschaftsfähig zu machen, unter bestimmten Umständen. Da wird bereits gekämpft. Aber die alte Welt war in dem Sinn also moderner als unsere moderne Welt. Denn das war nicht verboten. Zum Beispiel der berühmte Philosoph Plato war ein Pädophiler. Die Christen hatten eine ganz andere Sicht der Ehe durch die Offenbarung der Bibel. In Hebräer 13, Vers 4 steht, die Ehe sei geehrt in allem. Also in allen Aspekten, die zum Eheleben gehören. Das sei alles geehrt. Und damit wurde eigentlich auch schon von Anfang an geklärt, dass die Sexualität in der Ehe nicht etwas Minderwertiges ist, sondern von Gott gegeben. Und so wie alle Aspekte der Ehe geehrt werden sollen, so muss auch dieser Aspekt eben geehrt werden. Und dazu hat Gott in seinem Wort auch das Hohelied gegeben, das eben gerade diesen Bereich als ein Geschenk Gottes, aber eben nur für den Bereich der Ehe gegeben hat. Nochmals, die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hurer aber und Ehebrecher wird Gott richten. Hier wird also ganz grundsätzlich gesagt, wer Unzucht begeht und wer die Ehe bricht, wird von Gott gerichtet. Und sehen wir, hier steht nicht und Ehebrecherinnen, sondern Ehebrecher. Also der Mann kann Ehebruch begehen. Das war im totalen Widerspruch zur Gesellschaft damals. Und so kann man sagen, das Christentum führte zu einer Wiederherstellung der Würde der Ehe. Der Würde von Mann und Frau im Zusammenhang mit Sexualität. Hier als Illustration habe ich da einen Onyxstein mit zwei Ehepaaren aus der Kaiserwelt der Römer verwendet. Links sieht man den Kaiser Claudius und seine Frau Agrippina Minor. Das war seine vierte Frau. Nun gehen wir weiter zum Thema fünftens, die Frau. Im Römischen Reich, haben wir gesehen, setzte man oft kleine Kinder aus. Aber besonders gefährdet waren die Mädchen. Also neugeborene Mädchen wurden besonders oft getötet oder ausgesetzt. Das zeigt uns den Wert der Frau in der alten Welt. Also wenn, wie gesagt, in diesem Artikel in der Weltwoche gesagt wird, unsere moderne Kultur fuße auf der Kultur der Römer und Griechen. Dankeschön. Frauen waren nicht zu Tisch, wenn der Mann Gäste hatte. Im 12-Tafel-Gesetz der Römer, in Punkt 4, geht es um die Patria Potestas, also um die Macht des Familienvaters. Der Ehemann besitzt Zucht- und Tötungsgewalt über die Kinder und auch über die Frau. Also das heißt, der Mann hatte auch die Möglichkeit, die Frau zu misshandeln und zu bestrafen. Also wenn unsere Gesetze auf den römischen Gesetzen einfach so aufgebaut sind, ohne Revision, auch da, Dankeschön. Er konnte zwar die Ehefrau nicht für irgendwelche Gründe töten, nur für Ehebruch. Aber da konnte er das ausführen, da muss er nicht vor Gericht gehen. Und für andere Fälle, der musste noch einen Familienrat einberufen. Dann konnte er sie auch für andere Gründe töten. Die Frau hatte in dieser Rechtsordnung wenig bis keine Eigentumsrechte und auch nur ein begrenztes Erbrecht. Ein Beispiel: ein fehlender Schleier in der Öffentlichkeit konnte ein Scheidungsgrund sein. Und wir sehen, wie das Evangelium das vollkommen anders darstellt. Der einzige Grund für eine von Gott anerkannte Scheidung ist nach Matthäus 5 und Matthäus 19 vollzogener Ehebruch. Der einzige Grund. Weiter gab es im Römischen Reich kein Scheidungsrecht für Frauen. Also wenn der Mann untreu geworden war, gab es für die Frau keine Scheidungsmöglichkeit, nur für den Mann. Aber in Markus 10 spricht der Herr Jesus tatsächlich über den Fall, wenn die Frau den Mann entlässt. Aber eben, der Herr lässt nur diesen Grund der vollzogenen Unzucht gelten. Der berühmte römische Schriftsteller Seneca schreibt in seinem Buch De Ira über den Zorn, 190, der Zorn sei typisch weiblich und kindisch. Ich muss sagen, schon bei den alten Griechen gab es diese ganz negative Sicht der Frau, dass die Frau grundsätzlich einen schlechten Charakter hat. Aber in den Römern finden wir das im Prinzip auch. Und der römische Schriftsteller Juvenal in seinen Satiren 6457 sagt, Frauen sind zu allem fähig. Hätte er gesagt, Frauen und Männer sind zu allem fähig, dann würde es der Bibel entsprechen. Denn die Bibel sagt, dass der Mensch eine verdorbene, sündige Natur hat und grundsätzlich zu allem fähig ist. Aber das ist Doppelmoral. Frauen sind zu allem fähig. Und der Herr Jesus wandte sich ganz klar gegen jegliche Doppelmoral. Als diese Ehebrecherin in Johannes 8 vorgeführt wurde und gesteinigt werden sollte, da ist der Herr nicht darauf eingestiegen. Sie wurde ja auf der Tat erwischt. Und da stellte sich grundsätzliche Frage, und wo war der Mann? Das ist Doppelmoral. Und das akzeptiert der Herr nicht. Also keine unterschiedlichen Beurteilungen für Mann und Frau. Es gab bei den Römern kein Wahlrecht bei der Verheiratung. Also die Frauen, das war meistens waren das eben Kinder, die wurden von den Eltern mit jemandem zusammengestellt. Also Kinderbräute waren sehr verbreitet und so war es üblich, dass der Mann oft 10 Jahre und mehr älter war als die Ehefrau. Das ist nicht etwas, was biblisch grundsätzlich nicht gehen würde, nicht wahr? Abraham war auch 10 Jahre älter als Sarah. Aber es ist nicht unbedingt das Übliche. Aber dort war es sehr üblich. Das zeigt eben, wie die Frau nicht gesehen wurde als ein Gegenüber. Wie im Schöpfungsbericht, wo Gott für Adam eine Hilfe ihm entsprechend, kenegdo, gleichsam ihm gegenüber, schafft. In der Bibel ist es so ganz anders. Der Ehemann soll sich der Frau hingeben und sie lieben wie Christus bis in den Tod. Epheser 5, 22 bis 33. Wenn wir das sehen, diese Sicht der Ehe, die dort eben in Vergleich gestellt wird mit dem Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde, für die er sein Leben hingegeben hat am Kreuz, dann sehen wir das. Das ist hellstes Licht auf schwarzem Hintergrund. Und denken wir an das Lob der tugendhaften, gottesfürchtigen Frau in Sprüche 31, 10 bis 31. Dieser Abschnitt ist die Krönung des Weisheitsbuches der Sprüche. Es ist sogar ein Akrostichon. Es sind 22 Verse und es geht schön mit den Anfangsbuchstaben der Verse, dem Alphabet im Hebräischen entlang. Und so wird die Würde und der Wert der Frau schon im Alten Testament so beschrieben. Denken wir an den Herrn Jesus, wie er mit der Samariterin umgegangen ist in Johannes 4. Denken wir daran, die ersten Zeugen der Auferstehung waren Frauen. Und Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 7, er mahnt die Ehemänner im Blick auf die Frauen, ihnen Ehre gebend. Das ist ein göttliches Gebot. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir kommen jetzt sechstens zum Thema Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Zu Beginn muss ich zwei lateinische Begriffe erklären und einander gegenüberstellen. Liberalitas und Caritas. Die Römer, die alten Römer, kannten den Begriff der Liberalitas, das heißt Freigebigkeit. Aber es bezeichnet eine Freigebigkeit, die auf eine Gegenleistung wartet. So ähnlich, wie man das in Ägypten kennt. Man muss da sehr, sehr aufpassen, wenn man Dinge, die andere Leute haben, lobt und die schön findet. Denn da muss man damit rechnen, dass sie das vorbeibringen werden. Und das kann sogar bedeuten, ein Möbelstück, dass das effektiv vorbeigebracht wird. Aber das ist eben das Prinzip von Liberalitas. Dann erwartet man auch eine Gegenleistung. Das geht nimmer hin und her. Der freigebige Römer konnte Geld spenden für den Tempel, das wieder für Opfer, für Götter verwendet wurde. Und er konnte auch anderen Menschen gegenüber freigebig sein, aber grundsätzlich mit der Erwartung, dass man dabei auch wieder etwas zurückkriegt. Nun, der christlich-lateinische Ausdruck Caritas bedeutet etwas ganz anderes. Das bedeutet Liebe oder Nächstenliebe. In der lateinischen Bibelübersetzung steht Caritas speziell für Agape. Es ist ja bekannt, im Griechischen hat man mehrere Ausdrücke für Liebe. Und im griechischen Neuen Testament für die Liebe Gottes wird ganz speziell das Wort Agape verwendet. Schon die alten Griechen kannten dieses Wort. Aber in der Literatur kommt dieses Wort sehr, sehr wenig vor. Und so hat der Heilige Geist bei der Inspiration des Neuen Testaments diesen Ausdruck für Liebe, der eben fast nicht, kaum vorbelastet war, durch die griechische Kultur verwendet, um ihn zu füllen mit dem Gedanken der Liebe Gottes. Der Liebe Gottes, die Gottes Wesen ausmacht. Und es geht auch um eine Liebe, die bereit war, uns zu lieben, auch obwohl nichts Liebenswürdiges in uns war. In 1. Johannes 4, Vers 8, wo es heißt, Gott ist Liebe. Das ist eben auf Griechisch Agape. Und in der lateinischen Übersetzung Deus Caritas est. Und so wurde der Begriff der Caritas eben der Begriff für Nächstenliebe und Barmherzigkeit, die nichts zurück erwartet, sondern als Dank, Ausdruck des Dankes und der Hingabe an Gott, der uns zuerst geliebt hat. Die frühen Christen hatten ein ganz anderes Verhältnis zu den Schwachen, den Armen, zu den Menschen am Rand der Gesellschaft. Und sie konnten denken an die Worte des Herrn Jesus in Matthäus 25, wo er berichtet, wie er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit und dann die Menschen im Gericht vor ihm erscheinen müssen. Und da sagt er zu einer Gruppe, Vers 35, denn mich hungerte und ihr gabet mir zu essen, mich dürstete und ihr tränktet mich, ich war Fremdling und ihr nahmet mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamet zu mir. Die Angesprochenen fragen dann, ach, wir haben dich doch noch nie gesehen. als wir haben doch dir nie zu essen gegeben, wir haben dich nie getränkt. Und dann sagt der Herr, alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In Hebräer 13, Vers 16 haben wir dieses Gebot des Wohltuns aber und Mitteilens, vergesset nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Der griechische Begriff für Wohltun wird im Neuen Testament speziell verwendet, zum Beispiel für Wohltun gegenüber Armen. Während der Begriff Mitteilen speziell darauf hindeutet, auf zum Beispiel Unterstützung des Evangeliums und der Mission. Das sind also zwei verschiedene Begriffe, die aber in einem Satz als Befehl so aufgeführt werden, Hebräer 13, 16. Übrigens, im Vers davor geht es um die Anbetung Gottes. Opfer des Lobes, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann des Wohltuns aber und Mitteilens vergesset nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Also das Wohltun gegenüber Armen wird gerade in Verbindung mit der Anbetung Gottes erwähnt. Tertullian, den ich ja schon mal erwähnt habe, dieser bekehrte Rechtsanwalt um 200 nach Christus, schreibt in seinem Buch Apologeticum 39,5-7, dass die frühen Gemeinden oder frühen Kirchen eine Kasse hatten für Witwen, Waisen, Kranke, Arme, Gefangene, bedürftige Alte. Und dieses Geld konnte auch eingesetzt werden zum Freikauf von Sklaven und zum Beispiel auch für Begräbnisfinanzierung, was ja sehr teuer sein kann. Plautus, ein berühmter römischer Komödiendichter, 254 bis 184 vor Christus, schreibt in seinem Werk Trinomus 2338 bis 39: Du erweist einem Bettler einen schlechten Dienst, wenn du ihm zu essen und zu trinken gibst. Du verlierst, was du hast, und verlängerst nur sein Elend. Also, diese Sätze sind eigentlich eine sehr treffende Umschreibung der Sicht der Armen in der römischen Kultur. Es war eine Kultur der Unbarmherzigkeit. Und darum fielen die Christen so auf. Die waren ganz anders. Christen kümmerten sich um Schwache, Kranke, Elende, um Sterbende und selbst um Seuchenopfer, wenn es also um Pest ging. Und es bekannt war, dass die Leute einfach davonrannten und Christen unter Einsatz ihres eigenen Lebens standen den Menschen in der Not bei. Und das geschah schon in der Zeit, als sie selber vom Römischen Reich verfolgt waren. Im zweiten und dritten Jahrhundert. Und natürlich auch im ersten. Und bereits im zweiten, dritten Jahrhundert wurden auch Vereinigungen gegründet für Notleidende. Aber mit der großen politischen Wende ab dem vierten Jahrhundert, der sogenannten Konstantinischen Wende, als das Christentum Staatsreligion wurde, zuerst erlaubte Religion und dann Staatsreligion. Es wäre besser gewesen, es wäre bei der erlaubten Religion geblieben. Das nur so nebenbei. Aber das hat große Veränderungen gebracht. Jetzt konnte man viel mehr auch organisieren, was vorher unter der Verfolgung noch nicht in dem großen Maß möglich war. Es wurden Waisenhäuser gegründet. Häuser für Findelkinder. Eben für die Ausgesetzten. Armenhäuser. Heime für Geisteskranke. All das schon ab dem vierten Jahrhundert. Und ebenso Krankenhäuser. Das war ganz speziell. Spitäler. Das gab es in der alten Welt nicht. Das sind christliche Innovationen. Erneuerungen. Natürlich gab es Krankenpflege für verwundete Soldaten in der Armee. Das. Es gab auch in der alten Welt Ärzte, aber das ging nicht weiter. Die Krankenpflege war dann nicht mehr die Sache der Ärzte. Und die Christen führten die fortgesetzte Krankenpflege ein. Dann auch Altenheime, war auch eine Innovation der Christen. Ab Kaiser Justinian dem I., 483 bis 565, wurden diese Altenheime eingeführt und ab 630 nochmals eine Innovation, Blindenheime. Das war neu, das kannte die alte Welt nicht. Stellen wir uns mal vor, das soll ein Kulturloch sein. Wenn das nicht gekommen wäre, und so muss man sich im Klaren sein, die ganzen Gesundheitseinrichtungen heute, das ist ein Erbe des Christentums. Und siebtens möchte ich etwas sagen zum Thema Bildung. Der Herr Jesus gab in Matthäus 28, 19 den Missionsauftrag an seine Jünger weiter. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Alle Nationen sollen Jünger werden. Der Ausdruck Jünger bezeichnet einen Studenten, einen Schüler. Das griechische Wort ist dieses Wort. Und das entsprechende hebräische Wort Talmid ist auch heute noch das Wort für Studenten. Also die Jünger Jesu waren Studenten, die von ihrem Herrn lernten. Was lernten sie? Tora. Und die biblische Lehre des Messias, das Alte Testament und die neue Lehre, die dazu kam, von dem Messias. Und so sagt der Herr Jesus, machet alle Nationen zu Jüngern, also zu Menschen, die jetzt lernen sollen. Und er sagt, und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also biblischer Unterricht war von Anfang an geboten. Die ersten Christen nach Pfingsten waren gekennzeichnet in Apostelgeschichte 2,42 durch den ersten Punkt schon, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Sie wurden systematisch unterwiesen und gebildet. Und das weckte natürlich bei den Menschen auch das Interesse, wenn sie nicht lesen konnten, lesen zu lernen. Und darum war ja schon im jüdischen Volk das Lesen und Schreiben dermaßen weit verbreitet, als man bei uns unter den Helvetiern und Germanen noch gar keine Literatur hatte. Nicht wahr, wenn man sich das überlegt? Schon sehr früh entstanden Katechetenschulen, ab 150 nach Christus. Dann ab dem 4. Jahrhundert gab es Dom- und Bischofsschulen. Und durch die ganze Zeit des Mittelalters wurden Bibliotheken gepflegt in den Klöstern. Da ging es um die Pflege der Bibelhandschriften, die präzise und mit Hingebung abgeschrieben wurden. Da wurden biblische Handschriften, aber auch Literatur aus der alten Welt abgeschrieben und überliefert. Und ab dem 5. Jahrhundert gab es auch Klosterschulen. Die erste Universität der Welt war wohl die Universität von Bologna. 1158. Da sehen wir, also die Universitäten sind ein christliches Erbe aus dem Mittelalter. Die Rede vom dunklen Mittelalter, woher kommt die eigentlich? Das kommt von den Aufklärungsphilosophen, die sich gegenüber der Vergangenheit und ganz speziell gegenüber allem Christlichen absetzen wollten. Auf Französisch nennt man ja die Aufklärung, die Aufklärungszeit, le siècle des Lumières, das Zeitalter der Lichter. Und so betrachteten sie sich als im Licht, während alles, was früher war, war in der Dunkelheit. Und von daher kommt die Rede vom dunklen Mittelalter. Ich will nicht damit sagen, dass im Mittelalter alles gut gewesen sei. Überhaupt nicht. Aber es ist falsch zu sagen, dass das Mittelalter eine kulturlose Zeit gewesen war. Ganz im Gegenteil. Und im Mittelalter kann man sehr viel Licht finden, auch biblisches Licht. Man muss nur am richtigen Ort schauen. Und eben sogar die Universitäten haben ganz klar ihren Ursprung im Mittelalter. Und mit der Reformation kam nochmals ein deutlicher Schub. Martin Luther forderte öffentliche Schulen nun für alle. Und er bestand sogar auf Schulzwang. Also wer ein Problem hat mit Schulen, der kann auch ein Problem haben mit Martin Luther. Aber für Martin Luther war natürlich klar, was im Zentrum der Bildung sein muss. Das ist eben Gott und sein Wort. Kindergärten, diese Erfindung geht zurück auf Friedrich Vöbel um 1840. Das war auch ein gläubiger Mann. Also die Kindergärten haben auch eine ganz eindeutig christliche Herkunft. Und ebenso die Sonntagsschulen. Das geht zurück auf Robert Rakes, 1780. Und zwar hat er sich so um die Jungs und Mädchen auf der Straße gekümmert, die nun wirklich gar nichts hatten. Und die lud er ein in Sonntagsschulen und wollte ihnen biblische Lehre vermitteln, aber auch ein grundlegendes Maß an Bildung. Also Sonntagsschulen war wirklich, kann man sagen, eine Grundschule für Kinder auf der Straße. Und in der englischsprachigen Welt hat das Wort Sonntagsschule sowieso einen ganz anderen Klang. Ich meine, in Amerika ist das ziemlich üblich in Gemeinden, dass man zuerst am Sonntagmorgen nicht die Predigt hat, auch nicht Anbetung mit Abendmahl, sondern zuerst Sunday School. Und da gibt es eben die Sunday School nicht einfach nur für die Kinder, sondern für die Erwachsenen. Das ist eine Art Bibelklasse, wo die Erwachsenen auch systematisch in der Bibel unterrichtet werden. Also das zur Sonntagsschule. Gehörlosenunterricht ist auch eine christliche Erfindung aus der Zeit um 1775. Und Blindenunterricht geht sogar schon zurück auf das 16. Jahrhundert. Und dabei ist besonders zu erwähnen Louis Braille, der 1829 die Braille-Methode einführte. Eine gewaltige, sensationelle Erfindung, wie man mit den Fingern lesen kann. Er selber war ein tiefgläubiger Mann, der früh erblindete. Und so kam er auf die Idee mit der Blindenschrift, die ein gewaltiger Segen geworden ist für unzählige Menschen heute. Und wenn man denke, auch heute, ich weiß die Zahl für Deutschland, es gibt etwa 5 Millionen Sehbehinderte, die also 30% oder weniger sehen. Und da ist heute natürlich auch ein gewaltiger Fortschritt gemacht worden im Zusammenhang mit Computern, Computernutzung. Aber leider gibt es manche, die Homepages erstellen, die nicht daran denken, was man tun muss, dass Blinde alle diese Homepages auch lesen können. Viele christliche Homepages sind nicht lesbar für Blinde. Und zwar braucht es da eine kleine zusätzliche Einrichtung und dann können die eben all das, was wir geschrieben sehen, können die akustisch machen. Ja, normalerweise in einem unglaublichen Tempo. Und die können da sehr toll umgehen. Aber das Schlimme ist, dass gerade heute esoterische Seiten sehr gut eingerichtet sind für Blinde und auch terroristische Seiten. Also das ist noch ein Punkt. Vor kurzem hat ein Blinder mich angeschrieben, hat sich beschwert, meine Seite sei gar nicht für ihn günstig eingerichtet und das finde ich eine sehr schlimme Sache und so. Und ich musste ihm sagen, das war also nicht böse Absicht, sondern das ist eben eine Information, die man weitergeben muss. Ich war gerade vor kurzem an einer Informatiktagung und da hat eben ein Blinder sehr ausführlich über die Möglichkeiten des Internets für Blinde berichtet. Und das muss man also auch jetzt eben neu ausnützen, um so das Evangelium gerade unter dieser Gruppe von Menschen, die eine große Gruppe ist in der Gesellschaft, dass man es so verbreiten kann. Das nur zur Braille-Methode.
Sie hörten soeben von Roger Liby den zweiten Teil des Themas, wie das Christentum Europa formte und veränderte.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Liby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.